Ja, hallo Jens.
Hallo, wie war Sito?
Wir haben Sommer 2015 wieder in Berlin. Vor circa einem Jahr habe ich dich interviewt. Wie ist es dir ergangen? Wobei mich eigentlich mehr innerlich interessiert. Könnte man sagen, da geschieht Vertiefung oder ist da nichts mehr, was vertieft werden könnte? Oder wie würdest du das beschreiben?
Also es geschieht innerlich eine ganze Menge. Kann man Vertiefung nennen? Ich benutze das Wort selber nicht so. Ich habe in diesem Jahr festgestellt, dass Einheitserfahrungen öfter kommen. Also absolute Wahrheitserfahrung oder ekstatische Erfahrung häufen sich und wechseln sich ab mit einer ganz hauchdünnen Zeugenidentifikation, die nicht sonderlich störend ist. Also wenn ich von einer Identifikation spreche, dann meine ich jetzt nicht so diese persönliche Identifikation, die ja doch sehr trennend wirkt, sondern es ist ein hauchdünner Schleier, der den Zeugen vom Bezeugten trennt und aber in gewisser Weise eine ganz subtile Dualität herstellt, die allerdings nicht sonderlich störend wirkt. Aber es gibt noch von da aus einen weiteren Schritt hin zur reinen non-dualen Erfahrung, die, wo Subjekt und Objekt verschwinden und wo nur noch das ist, was ist. Und das ist ein sehr glückseliger Zustand, der bei mir allerdings in Phasen auftritt und dann auch wieder so zu diesem Zeugenbewusstsein übergeht. Das ist sozusagen die Basis. Das habe ich festgestellt und ich habe jetzt ganz besonders in letzter Zeit durch Musik hören, durch Musikmeditation möchte ich es fast schon nennen, entdeckt, dass ich das auch befördern kann, also fast schon solche Zustände herbeiführen kann durch intensives Musikhören, indem ich mich einfach in diese Musik fallen lasse und dann zur Musik werde. Und das ist ein richtiges Abtauchen, da gibt es keinen Hörer mehr, kein Gehörtes, sondern nur noch rein das, was ist. Es gibt auch in dem Sinne keine Musik mehr. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da was gehört wird, sondern das ist so, dass die Musik substanziell irgendwie ist. Und ich bin das alles, was da ist. Die Musik, die Töne, der Raum, in dem das alles geschieht. Und ja.
Ist das eine bestimmte Art von Musik oder ist es, willst du darüber sprechen oder ist es einfach nur sowieso der persönliche Geschmack? Also?
Sehr gerne. Ich spreche darüber, dass es psychedelische Musik, würde ich das nennen. Spongel ist ein Name. Es gibt da andere Sachen, Younger Brother, Trance-Musik, Carbon-Based Lifeforms. Es gibt ein ein Musikprojekt, wo mehrere Künstler zusammenarbeiten. Das ist natürlich gerade weg.
Ja. Aber es heißt ja auch nicht, dass diese Musik das macht, sondern es ist einfach die Resonanz, die du zu dieser Musik fühlst.
Ja. Oder also es erleichtert schon, die Art der Musik erleichtert schon, für mich in solche Zustände zu kommen. Also mit den Rolling Stones ist es etwas schwieriger, aber es kann auch da passieren. Mhm. Also ich höre alles Mögliche und ich habe auf Spotify eine riesige Liste, die ich meistens zufällig abspiele, also im Shuffle-Prinzip. Das ist immer sehr überraschend, was dann so kommt. Und manchmal springe ich dann weiter, wenn es nicht passt und so. Ich habe einen sehr hohen Anteil an Trance und psychedelischer Musik mittlerweile in der Sammlung. Und das ist so meine Vorliebe auch momentan. Das ist, weil es auch eine Art anderes Musikhören irgendwie ist. Richtung Musikmeditation eher so.
Ah, ja. Kannst du noch näher erklären, was da passiert? Also Zeugenbewusstsein heißt, da ist was wahrnimmt, dass du das machst, aber du bist nicht die Person, oder Ja.
Zeugenbewusstsein ist ein reiner Beobachter, der gar nichts macht, der aber alles, der gar nicht anders kann, als alles zu sehen, zu bezeugen. Das ist, der hat keine andere Möglichkeit. Und der hat auch keine andere Möglichkeit, als zu sein. Also es gibt keine Nichtzeugen. Es gibt keine, sagen wir mal so, es gibt keine erfahrbaren Momente, wo der nicht da wäre. Er ist lückenlos in meiner Erfahrung. Und ich bin das zutiefst, dieser Zeuge. Und der kann verschleiert werden von, sag mal, grobstofflicheren Identifikationen, die zum Beispiel durch Alkohol bei mir auftreten können, kurzzeitig. Dann kann mir das passieren, dass ich wieder mehr in Gedanken hänge. Dass Gedanken eine größere Rolle spielen dann in meinem Bewusstsein. Und das gibt sich nach ein paar Tagen aber sofort wieder. Und beim Musikhören, wenn ich also in diesem konstanten Zeugengewahren bin, kann die Musik diese subtile Trennung, die da zwischen Zeugen und das ist eine gewisse subtile Dualität, die da herrscht, und die kann aufgehoben werden durch Fallenlassen, durch Loslassen. Also wichtig ist, dass ich das darf man nicht wollen, anstreben. Anstreben kann man das nicht, funktioniert es nicht. Das ist ein sich fallen lassen, ein Loslassen. Sich ganz auf die Musik, auf das Gehörte konzentrieren. Das ist, die Aufmerksamkeit lenkt sich, also konzentriert sich ganz fest auf die Musik, auf die Töne und ist ganz bei den Tönen. Und plötzlich kann so ein Switch dann passieren und dann ist nur noch das, was ist und kein Zeuge mehr, der getrennt wird vom Bezeugten. Das ist natürlich alles auch Zeuge sozusagen, aber es gibt nichts mehr außerhalb dann. Nichts außer diesen Zeugen. Ja. Und wenn die subtile Identifikation da ist, dann ist das eine subtile Trennung wieder. Dann ist wieder eine subtile Dualität da.
Die aber wahrgenommen und akzeptiert wird.
Oder? Ja, und die ist nicht weiter störend. Die ist so mein Alltagsmodus, kann man fast sagen. So. Und trotzdem ist die Lust natürlich auf die Einheit da. Immer mal wieder so. Und ja.
Wie ist das, wenn du Live-Chat gibst oder ich weiß nicht, eben, oder auch Satsang, weiß nicht, ob das im Moment passiert. Wie ist es da? Ist da auch einfach nur alles da ohne Identifikation?
Bei meinen Livestreams ist es meistens so, dass da das Zeugen gewahren, also die subtile Dualität doch vorherrscht. Neulich hatte ich mal eine Woche gefastet und dann an dem Nachmittag vor dem Livestream bin ich in einen sehr intensiven Einheitszustand gekommen im Wald. Ohne Musik in dem Fall und der wurde fast verlustfrei bis in Satsang transportiert. Also ich war noch so erfüllt davon, dass die Leute das auch gespürt haben dann und da waren mehrere Leute, die es umgehauen hat, also die waren sehr begeistert in dem Moment und das war sehr schön, das zu erleben, dass sich das wirklich überträgt. Also. Und da war auch nicht mehr ich in dem Sinne, der Satsang gegeben hätte, sondern das ist einfach passiert, die Worte sind da wirklich vollkommen automatisch passiert und die waren auch sehr straight to the point, möchte ich mal sagen. Also die waren wirklich immer auf das Subjekt gerichtet und es ist einfach passiert, dass ich deren Aufmerksamkeit auf sich selbst lenken konnte. Und was die dann als sehr schön empfunden haben. Ich kann jetzt nicht mehr wiedergeben, was da gesagt wurde und wie. Und das ist auch immer abhängig von den Beiträgen, die da kommen oder den Fragen, die gestellt werden.
Das ist ja auch nichts Bleibendes. Also das wird in einer anderen Situation mit anderen Menschen auch wieder sowieso anders sein.
Genau, das ist fließend. Also das ist immer sehr variabel, was da passiert. Und es gibt aber auch Satsangs, wo ich so ganz doch stärker in der, wo die Aufmerksamkeit doch stärker in dieser, also wo die Dualität einfach subtil da ist. Und dann auch so persönliche Erfahrungen vorherrschen können durchaus. Und ich die dann auch teile, also ich erzähle das dann auch manchmal. Und können dann ganz banale Dinge auch sagen. Und ja, es gibt sozusagen unterschiedliche Intensitäten auch, die ich erlebe im Satsang.
Wenn so alles eins ist, ist das eine Art von Hingabe oder ist es besser, das überhaupt gar nicht zu benennen?
Ja, es ist sozusagen das Ergebnis von totaler Hingabe. So könnte es man ausdrücken. Es ist das totale Fallenlassen von allem. Da ist kein Festhalten mehr. Das ist ein ganz großes, angenehmes Egal, also ein sehr ein gleichgültig sozusagen, also im positiven Sinne.
Gleichwertig.
Gleichwertig, eine ganz große Gleichwertigkeit von allem, die ganz direkt erfahren wird. Mit so einem Bewusstsein könnte ich nie ein Tier töten, ist unmöglich, also noch nicht mal Insekten. Und ich habe, wenn das gerade ganz frisch ist, sowas und ich will zu Hause da, mich nervt eine Fliege, kann ich die nicht töten. Vielleicht an anderen Tagen kann ich es dann wieder und es geht dann aber nicht, also es ist unmöglich. Ich fange die dann ein oder scheue sie raus oder ich ignoriere sie dann und das ist wirklich, es hat gewisse Folgen, also das zu erleben. Weil ja, all das bin ich ja zutiefst und gut, ich werde nicht weniger, wenn ich jetzt eine Fliege töte, also das ist auch die Fliege, das, was die Fliege in Wahrheit auch ist, verschwindet ja dadurch nicht. Die Form wird zerstört, aber da ist irgendwie keine Energie in der Richtung, wenn dann höchstens ganz spontan aus dem absoluten, also ohne jedes Denken, das ist dann so eine spontane Zufallsreaktion, mehr kann man fast sagen.
Wie ist das mit Fleischessen dann? Oder isst du sowieso kein Fleisch, weiß es nicht?
Schwankt im Moment weniger. Ich habe in letzter Zeit mal bemerkt, also habe ich auch mal ein, zwei Wochen vegetarisch mich ernährt und dann mal wieder Fleisch gegessen und dann habe ich schon auch so gemerkt, dass das auch durchaus so, naja, so schwer wirken kann. Also ich möchte nicht sagen unbedingt negativ, aber es hat schwer gewirkt irgendwie. Also ich fühle mich leichter, wenn ich vegetarisch gegessen habe und irgendwie ist das, da ist mehr Leichtigkeit irgendwie so in allem. Und beim Fleischessen, ja, das ist so, also ich habe da nicht so die moralischen Bedenken, sondern das ist mehr so, dass ich da nach meinem körperlichen Empfinden einfach gehe. Und wenn Heißhunger auf Fleisch auftaucht, dann gebe ich dem nach. Ja, das ist, da ist so eine Tendenz jetzt auch in letzter Zeit erkennbar, dass es zu weniger Fleisch einfach geht. Und dass auch der Körper signalisiert, nee, so viel Fleisch brauche ich gar nicht. So.
Aber ab und zu signalisiert er schon, Fleisch wird mir jetzt gut tun.
Ja, oder Fisch dann in dem Fall. Und dann gehe ich dem auch nach. Und Fisch hat auch so andere Auswirkungen. Ist auf jeden Fall leichter in der Wirkung
bei mir. Ja, es gibt ja Gegenden in Indien, da wird Fisch als vegetarisch eingestuft. Ne?
Das würde ich nicht tun. Für mich sind es genauso Tiere wie alle anderen auch. Und, aber es ist schon, die verschiedenen Fleischsorten wirken auch unterschiedlich stark. Also zum Beispiel Geflügel, wenn es gutes Fleisch ist, dann wirkt das auch relativ leicht und besonders heftig. Also eher so negativ ist so Schweinefleisch, da habe ich gar keinen oder wenig, ganz wenig Konsum nur noch. Und Rindfleisch mag ich ganz gern, aber das ist auch so, das ist auch relativ schwer so in der Wirkung dann.
Wir haben eben schon Hingabe erwähnt. Muss man dabei immer sagen, Hingabe ist nichts, was man machen kann?
Zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Punkt kann man sicherlich Hingabe praktizieren. Auf einer gedanklichen Ebene. Zuerst ist zu erkennen, dass Hingabe befreiend wirken kann und dass Hingabe guttun kann. Einfach. Das ist dann auch verbunden mit der Erfahrung. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gebet spricht, wie Gott dein Wille geschehe und das wirklich ernst meint, dann kann man eine gewisse Erleichterung spüren. Man weiß dann einfach, und ich habe das immer gefühlt, dass das eigentlich wirklich immer so ist. Also das war so ein Empfinden von, ich bitte da um etwas, was sowieso schon geschieht. Aber mir war auch immer klar, dass ich das dann für mich gesprochen habe, dieses Gebet, um mir das mehr zu vergegenwärtigen, dass das passiert, dass der göttliche Wille immer geschieht. Das ist meine Empfindung, dass es nichts außerhalb des göttlichen Willens gibt. Alles, was geschieht, ist Teil des göttlichen Willens. Und da kann man sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch praktizieren, auch durch Gebete. Und die letztendliche Hingabe oder auch, man könnte sagen, die Hingabe der Hingabe, also die Aufgabe dieser Hingabe, das ist dann auch nochmal, das kann man nicht machen, das passiert einfach irgendwann. Das ist nicht zu, weil in dem Moment, wo ich es machen will, ist es keine Hingabe mehr, dann ist es, dann ist es paradox, es funktioniert nicht. Weil Hingabe auch dann letztlich mit einschließt, dass es mir für mich okay ist, dass die Hingabe eben nicht vollständig ist oder nicht passiert. Dann. Also das wäre dann die ultimative Hingabe, die Ja sagt zu dem Nicht-Hingegebenen auch. Wobei das dann wieder, man verwickelt sich da ständig in Paradoxien, wenn man drüber nachdenkt.
Also im Grunde ist sowieso alles Hingabe, weil da in Wirklichkeit gar keiner ist, weil die Persönlichkeit oder die Vorstellung, jemand zu sein, nur ein Gedanke ist. Aber wenn man da drin steckt, dann kann zum Beispiel der Gedanke, und wo sich vielleicht das Gefühl dann auch einstellt, sich hinzugeben, dem Willen etwas Größeren, Gott, dem Leben, was auch immer, das passiert sowieso, aber wenn man sich das bewusst macht, ist es dann doch wiederum förderlich. Dann kommt man dem näher, das auch zu spüren. Oder genau. Könnte man es, könnte genau. Passieren.
Ja, wie gesagt, wenn man in einer Identifikation ist, also eine Trennung, egal jetzt auf welcher Ebene, dann ist man eben ja getrennt, sozusagen. Ist man ein Teil. Und dieser Teil wird hingegeben. Also dieser Teil sagt dann, Gott, nimm mich, nimm mein Leben. Oder man kann auch sagen, ich lege mein Leben in deine Hände. Ich ergebe mich, ich gebe auf. Also es ist aber nicht das negative Aufgeben gemeint, sondern also es ist sozusagen, man lässt alles fallen und sagt, Gott, mach einfach. Und ich bin einverstanden mit allem, was geschieht. Und manchmal kommt dann auch eine Information zurück, ja, mach du aber auch mal. Und dann macht man. Und es passiert dann einfach. Und ich habe so ein bisschen die Frage verloren.
Ja, aber du hast ja eigentlich schon beantwortet. Also okay. Ein anderer Begriff, der mir momentan wichtig ist, ist das Dienen. Da würde mich interessieren, also es gibt Menschen, denen liegt das einfach, mir zum Beispiel, wahrscheinlich auch wohl ganze Menge anderen Menschen, aber ist es so, dass das wie ein Talent ist, zu dienen, wie ein Talent zu malen oder was weiß ich, zu singen, ist es einfach dieses Talent unterschiedlich verteilt bei den Menschen? Oder ist nicht dienen, kommt es immer aus einer Ego-Struktur?
Also das Dienen, was du jetzt erwähnst, würde ich als Teil oder auch als, es gibt auch das als rein spirituellen Weg, den Weg des Dienens, ist durchaus, dieser Weg ist durchaus sehr individuell, also manche gehen ihn sehr intensiv. Ich kenne einen Freund, der seit vielen Jahren schon fast nur diesen Weg geht. Und für den ist das sehr erfüllend und sehr beglückend, das zu tun, das einfach passieren zu lassen, dieses Dienen.
Und Entschuldigung, da würde mich direkt interessiert, wie das praktisch aussieht. Also was, ist das nur eine innere Einstellung oder?
Das ist, mir ist es nicht so präsent, ich weiß es so ein bisschen von ihm, es ist so die Einstellung, alles für Gott zu tun. Also alles und nicht, also alles auch für, alles zu tun und nichts zu erwarten dafür. Also nichts ergebnisorientiert zu tun, sondern das, was getan wird oder was man tut, auch ganz bewusst, nicht zu tun, um etwas zu erreichen, sondern aus Liebe, aus Hingabe, aus was auch immer, was gerade ansteht. helfen, für andere da sein. Bei ihm hilft Menschen bei Computerproblemen zum Beispiel, psychologische Probleme. Er berät Leute, er arbeitet auch beruflich mit Menschen, mit Kindern. Er macht Schachunterricht zum Beispiel und solche Dinge. Und für ihn ist das alles Dienen. Und er bindet auch zum Beispiel beim Schachunterricht, wenn es passend ist, durchaus moralische Werte mit ein, die er weitergibt an Kinder zum Beispiel. In meinem Leben spielt Dienen auch eine Rolle, allerdings keine so dominante wie bei diesem Freund. Ich komme nicht umhin. Dienen ist eine Herzensangelegenheit. Irgendwie lässt es sich nicht vermeiden. Ich bin irgendwo ein fauler Typ so ein bisschen. Ich bin auch gerne so träge und mache gar nichts so. Auch so das so Nichtstun habe ich neulich mal entdeckt. Einfach nur da sitzen und wirklich nichts tun. Also auch nicht meditieren oder irgendwas. Das war durchaus schön auch. Kann ich stundenlang tun. Aber das allein reicht mir nicht. Das Satsang geben ist auch so aus so einem aus dem Dienen geboren auch einfach. Das ist, ich erwarte da nichts dafür und ich biete den Leuten die Möglichkeit, dass sie was spenden können, aber das ist ausdrücklich so, dass ich es nicht erwarte. Aber ich gebe die Informationen eben raus, wie sie es tun können, aber ich erwarte das nicht und ich hatte zwischendurch mal einen Festpreis kurz auf meiner Webseite, das habe ich wieder geändert, weil das hat sich nicht gut angefühlt. Und jetzt ist es eine Spendenempfehlung von 0 bis 0 bis 40 Euro. Also es ist eine unverbindliche Empfehlung. Also das ist auch die 0 ausdrücklich mit eingeschlossen. Ich möchte das wirklich demjenigen vollkommen überlassen, ob er was spendet oder nicht. Und denn nur das fühlt sich für mich wirklich selbstlos an. Nur das ist für mich dann wirkliches Dienen. Das andere ist dann wieder auf ein Ergebnis schielen oder sowas. Und ja, ich habe es, wie gesagt, hatte mal so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, dass mich vielleicht mal jemand ausbeutet oder das ausnutzt und dann habe ich da dann so ein bisschen aus Trotz dann diesen Preis eingeführt, aber das fühlte sich nicht gut an. Ja, Dienen passiert auch in anderen Momenten, aber das ist nicht so, dass ich das anstrebe, sondern dass das einfach spontan geschehen kann. Es ist einfach aus einer gewissen Hingabe oder auch Liebe, so einer Herzensqualität passiert das. Und das ist sicherlich deine Eingangsfrage, die Frage war ja so, ob das ein Talent ist. Und ich würde es nicht als Talent bezeichnen, aber es ist durchaus, denke ich mal, spielt unterschiedlich starke Rollen im Leben eines Menschen und das Ego kann dem natürlich sehr im Wege stehen. Und deswegen wird ja auch Dienen als effektiver Weg empfohlen, um das Ego so schrittweise oder aufzulösen oder zu schwächen. Also es ist ein Weg der Transzendenz auch, das Dienen. Davon gehe ich aus. Ich habe da jetzt selbst nicht so viel Erfahrung damit, aber das ist so, wenn ich meinen Freund da so sehe, das hat, glaube ich, sehr positiven Effekt in seinem Leben.
Aber kann das Ego dann auch durch die Hintertür wieder sich aufbauen, indem er sagt, ich diene ja so viel und ich mache ja so gute Sachen. Und
ja, sicher. Das Ego kann sich mit allem identifizieren letztlich und es ist unglaublich trickreich. Ja, und das kann natürlich passieren. Ich sehe es bei ihm jetzt speziell nicht, in dem Fall. Der ist aber auch sehr bewusst da mit diesen Dingen und kann aber durchaus passieren. Ja. Dann ist es aber auch nicht mehr selbstlos, dann erwarte ich ja so unbewusst was. So, nicht? Dann ist es ja nicht, dann ist es nicht reines selbstloses Dienen zumindest, dann erwarte ich halt irgendwie was, dass mir dann was Tolles widerfährt oder dass ich vielleicht Erkenntnis erfahre oder irgendwas passiert und wenn das dann nicht passiert, dann fühle ich mich enttäuscht und das ist dann eher so ein, drastisch gesagt eine Art Kuhhandel, die ich da treibe dann.
Und am schönsten ist, wenn man in den Dingen, die man macht oder in dem, wie diese Lebenssituation ist, einfach grundloses Glück oder Zufriedenheit aufkommt oder da ist.
Ja, die Satchitananda, die unbedingte, also im Sinne von ohne Bedingung, Glückseligkeit, sein Bewusstsein, Glückseligkeit, was keinen Grund braucht, um zu sein. Was eigentlich ständig ist, zeitlos ist, also jenseits von Zeit und Raum, was aber durch Erscheinung, durch Zeit und Raum verhüllt werden kann, was man dann auch Maya nennen kann. Zeit und Raum in Verbindung mit Identifikation. Und die wirkliche Glückseligkeit kennt keine Bedingungen, denn wenn sie Bedingungen bräuchte, um zu sein, wäre sie vergänglich, würde sie anfangen und vergehen. Unbedingtes Glück. Ja.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, sich dem zu nähern oder das zu fördern, dass das auftritt?
Ja, als Wichtigstes ist die feste Entschlossenheit, sich selbst zu erkennen. Also einfach diese Trennung, die man erfährt und die häufig leidvoll ist, zu hinterfragen. Und bei mir war es so, ich bin in meinem Leben so leidgeprüft durch viele Depressionen, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als das zu hinterfragen. Und ich habe so einen geradezu unstillbaren Durst nach Selbsterkenntnis entwickelt, was unheimlich wichtig für mich war. Und dann auch, also meine Erfahrung ist dann, dass wenn diese unstillbare Sehnsucht da ist, dieser Durst nach Selbsterkenntnis, dass dann auch die entsprechenden Dinge automatisch geschehen im Leben, die wichtig sind auf diesem Weg. Bei mir waren das ganz verschiedene Dinge. Ich habe meistens Bücher gelesen oder ja, irgendwelche, es hat alles dazu gehört. Ich kann da eigentlich gar nichts ausklammern. Mein Meister hat eine riesengroße Rolle natürlich gespielt, die Verbindung zu ihm über viele Jahre und der spielt heute noch eine große Rolle für mich. Ja, es ist, es passiert das, was passend ist dann. Und ich sage immer, es ist gut, dem mit voller Kraft nachzugehen. Also nicht sich irritieren lassen von so Ideen, das kann man ja auch, das ist ja durchaus von der Logik her, so kann man sich klar machen, Suche ist eigentlich unsinnig oder irrsinnig. Weil ich suche etwas, was schon da ist. Aber das Problem ist, wenn diese Idee aus dem Verstand kommt, dann befriedigt sie nicht die wahre Sehnsucht nach Erkenntnis. Ich kann mir das dann ausreden, aber das wäre ein Unterdrücken dieser Sehnsucht. Also es ist wichtig, dem, was da ist, authentisch nachzugehen und auch dazu zu stehen. Und dann ist meiner Erfahrung nach auch das, ja, alles passiert einfach, was wichtig ist.
Ja, es gibt ja auch so, glaube ich, so einen Spruch, wenn man einen Schritt auf Gott zugeht, dann kommt der 100 Schritte näher. Oder
ja.
Ich weiß nicht, ob er genauso geht, aber irgendwie das,
ja.
Wenn Offenheit ist, dann
ja.
Muss das Leben auch sehr großzügig die auszusetzen, also die zu beantworten, sagen wir besser so.
Habe ich jetzt nicht mit 100 zu 1, denke ich mal, so erfahren. Ich weiß es nicht, das kann man nicht messen. Letztlich ist dahinter ja vielleicht eine Art göttlicher Intelligenz, die es sowieso besser weiß. Und da sind wir dann wieder bei der Hingabe, dass man das einfach Gott überlässt, was das Richtige ist, was jetzt geschehen soll.
Passiert alles auf der Welt aus göttlicher Intelligenz heraus oder gibt es Sachen, die wir als Menschen eben negativ einstufen, wie zum Beispiel Krieg und Verbrechen und so weiter, oder Krankheit und Tod, die dadurch mehr Energie bekommen, dass die Menschen sich eben nicht dem Göttlichen hingeben?
Ja, das sehe ich ähnlich. Es hat einen gewissen Effekt, wohin ich schaue. Also wenn ich mich auf Krieg konzentriere, dann wird Krieg auch eine große Rolle spielen in meinem Leben. Das kann auch nur durch Medien sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jede Kriegsreportage mir angucke oder da mich intensiv mit beschäftige, dann nehme ich Resonanz einfach auf mit diesem Thema und das kann dann negative Effekte auch für mich selber haben. Wenn es nicht eingeordnet oder untergeordnet ist einem Weg der Selbsterkenntnis. Wenn es Teil davon ist, dann würde ich sagen, ist es nicht schädlich in dem Sinne, wenn man das allein verfolgt und vielleicht sogar aus egoistischen Motiven letztlich. Man kann sein Ego mit allem Möglichen aufbauen, auch mit dem Streben nach Frieden in der Welt oder auch mit Weltverbesserungsideen. Das Problem ist, wenn man egozentriert agiert, dann ist meine Erfahrung, dass da alles irgendwie ja polar zu sein scheint, dass man auch unweigerlich mit dem Gegenpol immer in Berührung kommt. Also wenn ich mich extrem nach Frieden sehne und danach strebe, den in der Welt herzustellen, werde ich unweigerlich auch mit Krieg zu tun haben. Und das kann sehr paradoxe oder unerwartete Effekte haben, die ich jetzt auch gerade in jüngster Zeit erfahren konnte über das Internet. Und ja, es ist immer wieder interessant zu sehen, dass das reine sich beschäftigen mit der Welt einen auch absorbieren kann. Also man verliert sich dann in der Welt. Und der spirituelle Weg führt letztlich aus der Horizontale, die Welt, also wäre in dem Fall horizontal, und die spirituelle Selbsterkenntnis wäre vertikal. Also ich verlasse die Ebene durch Transzendenz und dadurch verwandle ich aber auch, das hat wieder Effekte dann auf die weltliche Ebene auch wiederum. Und meine Erfahrung ist, dass durch die Transzendenz, also eigentlich durch die, das ist so ein bisschen, man lässt die Welt wohl hinter sich. Dadurch kann man nach meiner Erfahrung das Beste für die Welt erreichen. Und auch wirklicher Frieden ist für mich nur möglich, wenn er unbedingt auch ist, also wenn er keine Bedingungen braucht. Das heißt, das ist ein innerer, unerschütterlicher Frieden, der im Frieden mit allem ist. Und du hattest auch göttliche Intelligenz erwähnt. Ich würde sagen, dass alles, was geschieht, direkt Gott ist. Also es ist nicht nur ein Teil von Gott, sondern es ist alles Gott. Ausnahmslos, auch Krieg, auch Tod und Zerstörung, Krankheit, Folter. Das mag brutal klingen, aber das ist alles Gott. Alles, ausnahmslos. Und auch wenn uns das schrecklich erscheint, das rührt bei mir daher diese Aussage, dass meine direkte Erfahrung ist, dass es nichts außerhalb von Gott gibt. Also nichts, was getrennt wäre von Gott.
Ist das für dich eine abstrakte Erkenntnis oder ist das für dich auch in jeder Situation im praktischen Leben so? Also wenn du dich zum Beispiel ungerecht behandelt fühlst, weißt du eigentlich, das ist alles Gott, was da passiert. Derjenige, durch den du dich vielleicht ungerecht behandelt fühlst, das ist auch noch Gott. Ne? Das ist, ja. Er ist erstens keine Person, das ist nur ein göttliches Spiel, was da abläuft. Ne?
Ganz genau, ja. Es ist, also da erfahre ich so eine gewisse Zweigleisigkeit. Also auf der einen, also Ken Wilber hat das mal wirkliche Schizophrenie genannt, das fand ich ganz gut. Mit dem einen Bein steht man ständig im Göttlichen und da ist alles immer perfekt. Alles, was geschieht. Und das andere Bein, das ist irgendwie auch verwurzelt durch diese physische Existenz. Es ist ja, die physische Existenz ist einfach der Welt auch ausgeliefert. Und die steht auch im Konflikt, eventuell mit der Welt oder mit anderen Menschen oder Erscheinungsformen. Und das hat natürlich gewisse Effekte auf die Erscheinungsform. Die Frage ist, wie weit bin ich mit der Form, die hier erscheint, identifiziert? Und selbst bei einer äußerst subtilen Identifikation, die ich ja nun standardmäßig erfahre, ist ein gewisses Maß an Verwicklung nicht auszuschließen. Also, vielleicht ist diese Verwicklung erst zu Ende, wenn man, ich weiß nicht, ob es möglich ist, scheinbar, es gibt ja vielleicht Beispiele, wo es, also ich würde Ramana Maharshi so einschätzen, dass er dauerhaft in der absoluten Einheit war, ab einem gewissen Punkt. Und das hat dann auch ja Effekte gehabt. Also, was da berichtet wird, was dein Sinn für Gerechtigkeit und die geliebte Liebe, die da stattfand, die war beispiellos. Und ja, es hat eben Rückwirkungen auf die Welt. Und für mich sind das die bestmöglichen Rückwirkungen. Deswegen ist für mich der Weg der Selbsterkenntnis der absolut wichtigste Aspekt am Dasein überhaupt.
Und greifst du da auch die Mittel auf, die Ramana zum Beispiel eben zur Selbsterkenntnis, zur Gelangung der Selbsterkenntnis gegeben hat, wie die Selbsterforschung durch die Frage, wer bin ich?
Ja, also ich stelle mir jetzt nicht verbal unbedingt diese Frage, aber es geschieht häufig schon ein sich zentrieren, einfach ein sich zentrieren auf dieses ewige Subjekt, was da alles erfährt. Im Grunde passiert da eine ständige Selbsterforschung. Die Aufmerksamkeit ruht meistens auf diesem reinen Zeugen, der gar nicht anders kann, als alles zu bezeugen. Und das schafft inneren Frieden. Also auch der dann nach außen auch ausstrahlt und der auch auf der persönlichen Ebene, würde ich mal sagen, gute Effekte einfach hat. Der auch hilft, negative Erlebnisse besser zu verarbeiten und der sogar bis in die Gedanken durchdringt, mit der Erkenntnis, auch mit dem Bewusstsein, dass der andere auch überhaupt nichts dafür kann, was er tut. Also der ist genauso, naja, einer meiner Namen ist ja Teil meines Namens, ist ja Marionette, er ist genauso göttliche Marionette wie alles andere auch. Also alles, was jemand macht, ist Ausführung des göttlichen Willens. Egal, was es ist.
Aber wenn dabei sowas wie Knöpfe bei dir gedrückt werden, ich weiß nicht, ob du es so erlebst oder so beschreibst, aber dann ist es eben auch das göttliche Spiel.
Genau, was da passiert. Die Reaktionen sind auch, die hier stattfinden in diesem Organismus, sind völlig in Ordnung dann und können auch unangenehm sein. Aber das Gute an Reaktionen ist ja, dass sie sehr kurzlebiger Natur sind, also sie kommen und gehen und hinterlassen auch keine bleibenden Effekte. Und das ist sehr schön zu erfahren, dieses Kommen und Gehen, diese Vergänglichkeit in den Erscheinungen.
Ich denke, förderlich ist auf jeden Fall Ehrlichkeit. Also ich erlebe dich als sehr, sehr ehrlich, das auszusprechen, wie es auch innerlich bei dir abläuft und da, was da ist. Und ich nehme an, die erste Ehrlichkeit ist die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ne?
Die wichtigste, also die absolut zentralste Ehrlichkeit. Denn Ehrlichkeit nach außen kann überhaupt nicht wirklich stattfinden, wenn die nach innen nicht da ist, in einem gewissen Maß. Und für mich ist das eigentlich, ja, ich denke nicht so, ich rede nicht so gern von Tugenden, aber das ist für mich ein unheimlicher Wert einfach und das ist auch was mir gut tut. Also ich habe neulich erst wieder zu meinem Guru kurz gebetet und in so einem Frustmoment und dann habe ich so gedacht, lohnt sich das überhaupt, soll es aufhören mit Satsang geben oder so? Und ist das überhaupt richtig, das zu tun? Und dann kam irgendwie zurück, ganz schnell kam das, bleib bei dir einfach. Bleib bei dir und bleib wahrhaftig, bleib ehrlich, authentisch und mach weiter. Das war eindeutig irgendwie. Ja, und für mich ist das sehr wichtig. Und es macht mir auch keinen Spaß, irgendwie mich selbst zu belügen. Manchmal passiert das. Davon auch bin ich nicht frei von, aber zum Glück fliegen diese Selbstlügen relativ schnell wieder auf und das fühlt sich dann sehr gut an, wenn das wieder vorbei ist. Also wenn man einfach ganz da ist, wo man ist, so muss man noch nicht mal so genau wissen, wo das jetzt genau ist, sondern einfach so da, ja, das auch so lässt, wie es ist. Auch wenn das vielleicht noch nicht das Ende der Fahnenstange von irgendeiner Entwicklung ist oder ja, es ist doch auch schön, wenn es immer weitergeht. Und solange ich physisch hier existiere, geht es immer irgendwie weiter. Es entwickelt sich immer irgendwas. Auch der Körper und persönlichen Reaktionen entwickeln sich, verändern sich.
Also Ehrlichkeit ist jetzt viel wichtiger als zum Beispiel ein Bild von einem spirituellen Lehrer aufrechtzuhalten.
Naja, in meinem Leben spielt beides eine Rolle. So irgendwie, also ja, Bild aufrechtzuerhalten. Wie meinst du das jetzt? Für mich selber?
Ja, also für dich und die anderen zu
sehen. Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich weiß, dass ich so gesehen werde, aber es ist eigentlich nicht so ein Identifizieren da damit. Ich weiß aber auch, dass eine gewisse Projektionsfläche wichtig ist für Menschen, also dass sie in der Lage sind, auch das Göttliche in mir zu sehen. Also sie projizieren ja nur ihre eigene Göttlichkeit dann auf mich und dafür bin ich dann Projektionsfläche und dafür stehe ich zur Verfügung. Und das habe ich auch nicht in der Hand, wie gut das passiert. Ich lehne das aber nicht ab. Also wenn jemand jetzt Gott in mir sieht und sagt, hey, der Göttliche sagt ja, das ist ja wunderbar und das finde ich ganz toll und so, dann lehne ich das nicht ab. Also ich würde den dann nicht zurückstoßen. Aber ich würde es auch nicht irgendwie ausnutzen oder irgendwie, ja, ich würde ihn nicht davon abbringen, sondern ich würde ihm langsam klar machen, dass er nur sich selbst in mir sieht. Ich würde ihn also wieder zu sich selbst zurückführen. Das ist auch das, was mir von meinem Guru in mein Leben gekommen ist. Am Anfang habe ich ganz stark meine Göttlichkeit nur in ihm gesehen und er hat sie mir zurückgespiegelt. Einmal ganz direkt, als der Weg anfing in der Initiation und dann im Laufe der Jahre immer, wurde es mir immer bewusster, dass ich eigentlich dasselbe bin, was er auch ist.
Ja, ich finde es interessant. Für mich ist es im Grunde egal, ob du dich selber überhaupt als spirituellen Lehrer siehst oder nicht. Wenn das, was du sagst und ausstrahlst, bei mir so ankommt, dass es irgendwie weise ist und wahr und authentisch, dann erlebe ich das eben so. Ne?
Ja, es kann durchaus auch ein gewisses Rollenspiel enthalten. Also es kann durchaus sein, dass ich diese Rolle des Lehrers auch bewusst annehme, mich damit aber, ich weiß, dass es nur ein Spiel ist. Also es ist nicht, es ist keine echte Identifikation in dem Sinne. Also es ist mehr so ein Spiel, so würde ich es ausdrücken.
Aber die Menschen projizieren ja nicht nur das Göttliche auf andere Menschen, beziehungsweise auch jetzt besonders auf einen spirituellen Lehrer oder jemand, den sie so sehen, sondern auch ihre eigenen Trips, sage ich jetzt mal.
Ja.
Erlebst du das auch und wie ist das für dich?
Ja, teilweise erlebe ich das, das erlebe ich auch, ja, häufig auch im Alltag, sowas dann. Das kann durchaus zu Streit führen und auch zu unangenehmen Momenten, wenn jemand was Negatives auf mich projiziert. Und es ist ja aber so, dass ich von dem Projizieren auch nicht frei bin. Ich projiziere auch das, wie ich mich erfahre, ja auch auf alle anderen. Und das ist also, da ist niemand ausgenommen. Es ist immer nur die Frage, was projiziert wird. Und wenn das verdrängte Persönlichkeitsanteile, man nennt das ja auch Schatten, ist, dann kann das eben für sehr starke Konflikte aufsorgen im Außen.
Gibt es für dich noch Enttäuschungen? Also jetzt glaube ich, warst du ja in so einer Situation, wo es vom Äußeren jemand anders vielleicht sagen würde, das war jetzt enttäuschend.
Ja, ich bin momentan rein menschlich persönlich enttäuscht von mehreren Leuten, gerade momentan. Und das ist aber auch ein Teil Gottes, wenn man so will. Es ist einfach, es ist eben so. Und Enttäuschung heißt ja auch immer das Ende der Täuschung. Und dafür bin ich in gewisser Weise auch dankbar. Ja. Es ist schmerzhaft dann. Es tauchen Schmerzen auf. Seelische Schmerzen. Unruhiger Schlaf. Solche Effekte kann das haben.
Aber die akzeptierst du einfach so, wie sie sind?
Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keine andere Wahl. Also ich hätte es so rein Mensch, also vom Organismus her nicht so gerne, weil der Körper ist gerne gesund und fit, fühlt sich besser einfach an. Und wenn es aber trotzdem passiert, dann ist das eben, was passiert ist. Und dann wird damit gelebt, ja. Körperlich gesehen ist es nicht angenehm, aber es ist, wenn es geschieht, unvermeidlich.
Ist da sehr viel Bereitschaft, alles anzunehmen, was passiert? Oder braucht da noch nicht mal Bereitschaft sein, weil es wird einfach angenommen?
Es ist unausweichlich. Also ich erlebe es mittlerweile als unausweichlich. Und wenn so auf der Reaktionsebene, auf der persönlichen Reaktionsebene Widerstand geschieht, also Nichtannahme sozusagen, dann ist eben auch das von der höheren Ebene aus gesehen immer auch angenommen. Also die Person sozusagen, die ist ja für mich so, die es eigentlich mehr nach außen gibt, in meiner Erfahrung, und für mich innerlich gibt es keine Person mehr so persönliche Reaktionsmuster. Und die Gegend, also das Nicht-Annehmen auch angenommen ist. Also wobei das Nicht-Annehmen, muss ich sagen, ist, kann eben auf der Zeugenebene gar nicht geschehen. Denn der Zeuge hat keine Wahl. Er kann nicht etwas nicht bezeugen, das geht nicht. Und da ist die grundsätzliche Annahme in dem Sinne des Bezeugens immer gegeben, unausweichlich. Und auf der persönlichen Ebene ist das angenehm, wenn Akzeptanz geschieht, aber es ist eben auch okay, wenn sie nicht geschieht. Ich würde sagen, dass im Laufe der Zeit, je intensiver diese Zeugenerfahrung wird, zusammen auch mit Einheitserfahrung, desto mehr persönliche Reaktionsmuster werden irgendwie automatisch aufgelöst, könnte man sagen. Es hat gewisse Effekte. Ich möchte da jetzt kein System draus machen, aber meiner Erfahrung nach hat das gewisse Effekte in Richtung mehr Freiheitsgrade einfach.
Ist eine Beziehung oder Partnerschaft ein besonderer Brennpunkt, wo eben Muster nach oben kommen, erscheinen, wo eben bestimmte Sachen passieren, Enttäuschung oder eben Freude? Ist es darum irgendwie förderlich, um intensiv zu leben?
Kann es sein. Das ist bei mir jetzt nicht so das Thema in dem Sinne. Läuft momentan sehr harmonisch eigentlich so, was ich erlebe, und ich habe es auch schon anders erlebt. Ich habe aber den Fokus nicht auf Muster auflösen, muss ich dazu sagen, sondern ich erlebe, dass sie sich automatisch auflösen. Also das passiert einfach, wenn sie sich auflösen. Also ich bin da nicht so methodisch hinterher. Sondern das wäre für mich auch dann wieder ein zu horizontaler Ansatz. Und was alles letztlich verwandelt in weiß ich nicht, Positivität, oder das ist eben die transzendentale Erfahrung, das ist die Transzendenz. Und das finde ich auch wichtig zu betonen, dass das eigentlich das Zentrum sein sollte auf dem spirituellen Weg. Und der Rest folgt. Das ist jedenfalls zumindest meine Erfahrung. Es kann natürlich nötig sein auf dem Weg, wenn massive Traumata zum Beispiel vorherrschen, die so Aufmerksamkeit, oder auch Krankheiten, andere Krankheiten, die massiv Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass der Blick überhaupt nicht frei ist oder die Aufmerksamkeit eigentlich gar nicht nach innen gelenkt werden kann. Dann ist es natürlich wichtig, da natürlich auch dran zu arbeiten, also Heilung zu suchen oder Therapien zu machen und so weiter. Also ich habe ja auch sehr viel mit meinen Depressionen da zu kämpfen gehabt und musste da auch, ich habe auch Therapie gemacht und verschiedene andere Dinge versucht und ja, das ist wichtig natürlich in so einem Fall.
Ich möchte mal zwei Ausrichtungen kurz beschreiben und würde dann gerne wissen, welche für dich richtiger ist. Also einmal gibt es spirituelle Lehrer, die sagen, ja, es ist wichtig, möglichst intensiv leben, jede Herausforderung annehmen und fördern und hinterherjagen und das Leben total voll auskosten. Und die andere ist so ein bisschen, ja, das Leben bringt sowieso genug Herausforderungen, ganz von alleine. Also mach's dir ruhig bequem, mach's dir ruhig gut, mach dir ein schönes Leben, das passiert sowieso alles. Welche von diesen beiden Ausrichtungen ist für dich stimmiger?
Die letzte. Ganz klar, ja. Also das entspricht auch meiner Lebenserfahrung eben, das ist auch so, so ist mein Weg eben auch. Ich bin vom Typ her eher so phlegmatisch und ich mag es gern bequem, ich mag auch gerne einfach nichts machen und auch freie Zeit, einfach Müßiggang, das sind so Sachen, die mich sehr erfüllen und ja, ich habe auch so die Einstellung, dass die wichtigen Dinge kommen sowieso. Und ja, das ist auch passiert. Also manchmal wird es dann einfach ungemütlich und dann ist es aber auch wichtig, dann ist, finde ich, auch wichtig, die Herausforderung anzunehmen. Dann. Und nicht davor zu fliehen.
Was heißt anzunehmen? Also das zu fühlen und auch, wenn es sein muss, tätig zu werden? Oder?
Mhm. Ja, sich dem der Sache anzunehmen und nicht vor ihr wegzulaufen. Also es kann ja zum Beispiel ersetzen. Ja, eine finanzielle Herausforderung zum Beispiel ist nur als Beispiel, dann ich muss also irgendwie Geld aufbringen, dann suche ich mir eben dann eine Arbeit und versuche das irgendwie hinzukriegen. Und dann könnte ich auch sagen, nö, ich brauche das gar nicht und das ist nicht so wichtig und so. Aber ja, das ist jetzt ein sehr abstraktes Beispiel, weil mir sowas noch gar nicht passiert ist. Man spürt das, denke ich, wenn irgendwas geliebt werden will. Also ich habe das immer gespürt, wenn irgendwas, das kommt dann auch wieder. Also meine Erfahrung ist, selbst wenn ich mal weglaufe davor, es kommt wieder. Und manchmal braucht der Eindruck dann mit gesteigerter Intensität. Und ja, irgendwann passiert dann einfach so ein Sichstellen, man stellt sich dann der Sache. Das kann das, was weiß ich, alles Mögliche sein.
Du hast eben schon mal Natur erwähnt, dass du auch in der nicht nur mit Musik, sondern auch in der Natur ein völliges Verschmelzen erleben kannst. Das erleben ja viele Menschen, also vielleicht auf einer anderen Ebene, aber die sagen, oh, ich gehe jetzt in den Wald und spazieren, danach fühle ich mich wieder so frisch und erholt. Kannst du beschreiben, wie das funktioniert?
Das Verschmelzen mit dem Wald sozusagen? Oder?
Ja, überhaupt, dass es so wohltuend ist, in Natur, sich in die Natur zu begeben.
Ich denke, weil wir alle zutiefst Natur sind. Also das ist unsere, das ist, wie man sagt, Mutter Natur. Also die hat uns geboren. Die große Shakti. Die kosmische Frau sozusagen. Shakti ist die kosmische Frau, die Urmutter. Und ja, der Wald zum Beispiel, Wald ist so, Natur ist einfach so ein sich verbinden mit dieser Ursprungsenergie. Deswegen denke ich, ist es sehr erholsam und was darüber hinausgeht, Freiheitserfahrung oder das Gefühl einfach, zum Beispiel dann ist es ganz interessant, durch sich selbst durchzulaufen dann im Wald, also dass das alles nicht getrennt ist, dass dann natürlich doch so eine Körperempfindung ist, aber der Körper läuft dann durch sich selbst da irgendwie durch und das ist alles innerhalb, das fühlt sich alles nach innerhalb an, also da gibt es nichts außerhalb, da gibt es einfach kein Außerhalb mehr in dem Verschmelzen. Das wird direkt erfahren, dass es kein Außerhalb gibt.
Also auch, dass diese Sinneswahrnehmung vom Körper ausgehen in verschiedene Richtungen, das wird auch innerhalb dem Ganzen erfahren. Also,
ja, es kann durchaus so eine von der Sinneswahrnehmung her so zentralistisch sein, als Zentrum sein, und trotzdem ist da, wenn dann da der weite Himmel ist, dann ist man so weit, wie der Himmel ist. Und wenn man im geschlossenen Raum ist, dann ist man eben der geschlossene Raum, so wie er ist dann. Und ja, das, was neulich da passiert ist, das war einfach auch durch Fasten befördert, sag ich mal. Das war sehr förderlich, dass ich da ein paar Tage, ich glaube fünf Tage waren es, nichts gegessen hatte. Und es hat sich einfach, es war sowieso schon sehr intensiv, da die Naturerfahrung, und dann war das einfach so ein Reinfließen und in sich selbst verlieren in der Wahrnehmung einfach im Ganzen. Und das kann ich aber nicht das kann ich also so in der Natur nicht so herbeiführen oder so, also oder triggern oder so. Das fällt mir mit Musik leichter. Zum Beispiel.
Empfindest du das Fasten so als Reinigung für den Körper? Trinkst du dabei auch, oder?
Ja, also ich hatte das letzte Fasten leider unter dem Motiv, dass ich abnehmen wollte, und das ist kein so tolles Motiv und das hat auch nicht so hingehauen dann. Aber die positiven Effekte, also die positiven inneren Effekte waren auf jeden Fall auch da. Und es hat natürlich eine reinigende Wirkung, und ja, ich trinke auch dann viel Wasser und ja, Tee auch, Räubestee und sowas. Aber das ist so, ist schon eine extreme Erfahrung. Ich bin eigentlich auch so ein, zum Teil zumindest ein Genussmensch, und habe beschlossen eigentlich, dass ich so mehr so, nicht so diese Extreme mehr möchte, also so ausschweifende Genüsse und dann wieder Fasten, sondern dass für mich so ein Mittelweg irgendwie auf Dauer leichter ist einfach. Und dass es auch einfach gesünder ist. Also nicht vielleicht mehr ganz so viel zu essen, sondern was isst und nicht mehr so viel Kartoffelchips und solche Sachen.
Okay, gibt's noch ein Thema, was du vertiefen möchtest oder was du überhaupt anschneiden möchtest?
Eigentlich nicht unbedingt. Also ich habe neulich mal den einen Livestream-Satz, der so gut war, den habe ich einfach den Titel gegeben: Es gibt nur Bewusstsein. Und das vielleicht so mal als Schlusssatz noch. Dass es eine direkte Erfahrung gibt, dass es nichts außerhalb, es gibt einfach nur Bewusstsein. Dieses außerhalb ist schon zu viel, sind schon Worte zu viel. Und dieses Bewusstsein hat keinen Anfang und kein Ende. Also es ist nicht abhängig vom Wachzustand oder anderen Zuständen. Also es ist sozusagen ein transzendentales Bewusstsein. Das ist immer schwierig mit den Worten, weil die leicht falsch verstanden werden. Und das ist so ein Satz, der mich da beim Fasten sehr beflügelt hat. Es gibt nur Bewusstsein, und der wurde plötzlich lebendig. Richtig zur direkten Erfahrung. Manche Sätze können durchaus förderlich wirken, auch können zeitgleich auftreten mit Erfahrung, also man erfährt das dann plötzlich, was man da gerade gedacht hat. Also das ist zumindest in letzter Zeit so meine Erfahrung. Ich würde nicht sagen, dass diese Gedanken ursächlich sind, aber sie sind zumindest zeitgleich dann da oder begleitend da oder einleitend da. Insofern, ja, es gibt nur Bewusstsein.
Okay, dann danke ich dir.
Ich danke dir.
Danke. Ja.